Was geht ab, Leute? Mein Name ist Olli Balboa, Olli Banjo. Ich bin hier, Macht der Worte, gibt euch das, bester Podcast der Welt. Ja, scheiß auf Joe Rogan.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Schön, dass du zur Staffel 3 eingeschaltet hast und ich muss euch sagen, Leute, wir sind ein Jahr alt geworden. Und zwar am 1. Januar 2019 haben wir das erste Mal gestreamt und falls du es noch nicht mitbekommen hast, ist bereits 2020. Gesundes neues Jahr nochmal. Wir hatten Gäste wie Wilhelm Bunz, der zwei Menschen umgebracht hat, im Knast war, er die Bibel geraucht hat und daraus ein Buch geschrieben hat, also aus der Erfahrung, nicht aus der Asche. Wir hatten Tatjana, eine weiße Magierin, die über Yoga gesprochen hat und Bachblüten und was weiß ich nicht alles. Wir hatten Gospel-Rapper da, Word, wir hatten Pastoren da, David Metzner, Daniel Kalubner etc. Und wir fangen Staffel 3 an mit Olli Banjo. Olli Banjo ist auch ein Rapper. Er hat schon Lieder gemacht mit Kool Savas, mit Xavier Naidoo, mit Sido und vielen, vielen mehr. Und wir haben uns getroffen in Aschaffenburg. Aber falls du jetzt wegen Olli Banjo einschaltest, will ich dir sagen, hör's dir doch mal an. Aber falls dich's wirklich nicht interessiert, in den Shownotes stehen die Minutenanzeige, wo Olli Banjos Interview beginnt. Wir haben diese Woche, wenn wir über die Bibel reden, den Vergleich zwischen Evolutionstheorie und der Schöpfungsgeschichte der Bibel. Dann haben wir komische Eigenarten von Christen. 5 Minuten sprechen wir darüber. Und zwar, ob man es mal in einem Gottesdienst eskalieren lassen sollte. Dann reden wir bei Evolution, Revolution, vor lauter Evolutionstheorie, Revolution, über Beziehung, Sex etc. Wir haben 10 Punkte gefunden, wie man eine Beziehung, eine Ehe glücklich halten kann. Und natürlich als Interviewgast Olli Banjo, mit dem ich mich in Aschaffenburg getroffen habe. Wir haben gelacht, wir haben tatsächlich geweint, wir haben Feuerwehr, Krankenwägen zugehört, Vögelgezwitscher und dabei Espresso gesoffen mit viel zu fettiger Milch. Viel Spaß beim Hören.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Michael diese Woche bei uns. Hallo Michael.
Hallo.
Du bist nicht der Michael aus den 5 Minuten von der anderen Kategorie. Die kommen gleich im Anschluss.
Alles klar.
Du, so wie du schaust, kennst du den Podcast gar nicht. Aber ist egal. Michael, was qualifiziert dich denn? Wo kommst du denn eigentlich her? Aus welchem Glaubenshintergrund?
Ich bin groß geworden in einer Brüdergemeinde in Niederbayern. Mhm. Und war dann lange Jahre, nachdem ich beruflich nach Nürnberg gezogen bin, in die Ecclesia Nürnberg gegangen, habe dort auch eine ganze Menge Verwandtschaft. Und als wir dann 2012 nach Schwabach gezogen sind, meine Frau und ich, haben wir uns der LKG Schwabach angeschlossen.
Okay, und da bist du noch heute?
Da bin ich noch heute, genau.
Genau, auffällig bist du mir geworden, da ich und meine Frau ja Jugendleiter sind, waren wir mal bei euch in der Jugend. Genau. Und da hast du Thema gehalten, und zwar Wissenschaft gegen
Glaube kontra Wissenschaft.
Genau, so hast du es auch gesagt. Da wollen wir gleich einsteigen, weil ich glaube, dieses Thema ist recht interessant für auch den Zuhörer. Weil ich glaube, man setzt sich wenig auseinander. Wie kam es denn noch dazu, dass du dich für so ein Thema interessiert hast?
Ich habe in meiner Jugend mal ein Buch gelesen vom Werner Gitt, wo es drum ging, über das Thema, was man von der Evolutionstheorie zu halten hat, weil in der ja ein schöpfender Gott nicht vorkommt. Und ich wollte da wissen, kann ich der Bibel wirklich vertrauen, wenn da drin steht, Gott hat die Welt geschaffen und das in 7 Tagen. Und in der Schule lernt man so Sachen wie, naja, die Welt ist in Jahrmillionen oder Jahrmilliarden entstanden. Wer hat jetzt recht? Mhm. Und da habe ich damals dieses Buch in die Finger gekriegt und war sehr, sehr begeistert. Und seitdem hat mich das Thema eigentlich nie so richtig losgelassen. Und ich habe alles, was ich da so an Literatur oder Beiträgen gehört habe, mir notiert und da dann mal eben ein Thema für die Jugendstunde draus gezimmert.
Und daran arbeitest du kontinuierlich, ne?
Hast du gesagt? Genau, ich habe da über solche Themen immer mein Word-Dokument abgespeichert und immer, wenn ich irgendwo in einer Predigt oder in einem Buch oder irgendwo einen guten Gedanken zu einem Thema dazu bekomme, dann notiere ich mir den, trage den da in mein Dokument mit ein und wenn ich dann irgendwann wieder mal in die Verlegenheit komme, ein Thema halten zu müssen oder zu dürfen, dann kann ich da auf dem Gehörten aufbauen.
Okay.
Und so wächst es dann immer.
Okay, dann steigen wir doch gleich ein. Ich überlasse dir ein bisschen den Einstieg.
Alles klar.
Und ich unterbreche dich dann quasi, wenn mich was interessiert.
Okay.
Gut.
Ja, es gibt ja eine ganze Menge Menschen, die nicht an Gott glauben und an die Bibel, weil dieser Glaube und manche Dinge, die in der Bibel berichtet werden, ja angeblich nicht mit den modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmen würden oder vereinbar wären. Ja, da kommen Geschichten in der Bibel vor, dass ein Fisch einen Propheten verschluckt und den nach 3 Tagen wieder ans Ufer spuckt, der natürlich noch lebt und dann Gottes Auftrag ausführt. Oder dass Gott ein Meer teilt, damit sein Volk trockenen Fußes hindurchziehen kann. Oder dass da eine Jungfrau ein Kind zur Welt bringt und noch viele, viele andere Dinge. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann denn das gehen? Das ist doch mit Naturgesetzen überhaupt nicht vereinbar. Und ich möchte da zunächst mal die Frage klären, was ist denn überhaupt Wissenschaft? Weil, wie gesagt, es wird ja behauptet, wissenschaftlich könnte man belegen, dass diese Geschichten so gar nicht stattgefunden haben können. Und ich habe da im Internet eine ganz gute Definition gefunden. Da heißt es, Wissenschaft ist ein durch Forschung erarbeitetes System von Erkenntnissen. Und diese Erkenntnisse basieren immer auf Fakten und Interpretationen dieser Fakten. Man könnte sozusagen die Wissenschaft mit einem zweistöckigen Haus vergleichen, wobei die Fakten der erste Stock sind und die Interpretationen der zweite Stock. Ein Beispiel dazu. Das genetische Erbgut von Affen weist gewisse Ähnlichkeiten mit dem von Menschen auf. Das ist Fakt, das ist der erste Stock. Und moderne Wissenschaftler interpretieren das teilweise so, dass Menschen und Affen die gleichen Vorfahren haben müssen, beziehungsweise vom gleichen tierischen Vorfahren abstammen. Und diese Interpretation ist sozusagen der zweite Stock. Und jetzt kommt es aber immer darauf an, welches Stockwerk vergleicht man mit der Bibel. Und wenn man den zweiten Stock, also die Interpretation mit der Bibel vergleicht, dann stößt man tatsächlich immer wieder auf Widersprüche. Aber wenn man die Fakten, den ersten Stock vergleicht, dann widerspricht sich da nichts. Weil der Umstand, dass Affen und Menschen ähnliches Erbgut haben, kann auch ganz anders interpretiert werden, weil sie haben nämlich denselben Schöpfer. Und wenn man zum Beispiel Automarken vergleicht, dann kann man auch erkennen, welches Auto stammt aus dem Werk von BMW, was ist ein Audi, was ist ein Opel, weil einfach diverse Bauteile sich nur in bestimmten Marken wiederfinden. Und auch wenn da jetzt verschiedene Grundkonzepte hinter dem Fahrzeug stecken, ja, das eine ist ein SUV, das andere ist ein Kleinwagen und so weiter, trotzdem erkennt man in gewisser Weise die DNA von Opel oder die DNA von Audi oder so ähnlich, weil sie nämlich aus dem gleichen Werk kommen. Und auch Menschen und Affen kommen sozusagen aus dem gleichen Werk. Sie sind nämlich beide von Gott geschaffen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass sie Ähnlichkeiten aufweisen. Mhm. Oder noch ein zweites Beispiel. Es ist Fakt, dass es auf der ganzen Welt versteinerte Fossilien gibt. Also Versteinerungen von Knochen von Tieren, die vor langer, langer Zeit verstorben sind. Und viele dieser Tiere, die man da finden kann, die gibt es heute nicht mehr. Ja, was weiß ich, ein Archaeopteryx zum Beispiel oder sowas fliegt heutzutage nicht mehr rum. Und das ist Fakt, erster Stock. Die moderne Wissenschaft interpretiert das so, dass diese Lebensformen, die wir da versteinert finden, Vorfahren von heute Lebenden sein müssen, also Vorstadien in der evolutionären Entwicklung. Und dass sich Lebensformen durch Evolution ständig verändern und weiterentwickeln. Das ist eine Interpretation, das ist also der zweite Stock. Und weil es in den vergangenen Jahrtausenden, seitdem es menschliche Überlieferungen und Geschichtsschreibung gibt, keine höhere Entwicklung von Lebensformen gegeben hat, weil man sowas nicht beobachten konnte, deswegen nimmt man jetzt einfach an, dass die Erde schon Milliarden von Jahren alt sein muss. Weil sonst wäre eben das Modell Evolution nicht möglich. Und das ist sogar noch eine Interpretation von einer Interpretation, also sozusagen der dritte Stock, den man noch oben drauf setzt. Aber der Umstand, dass man Versteinerungen von Tieren findet, die heute nicht mehr existieren, kann man auch ganz einfach damit erklären, dass das nun mal Tiere sind, die ausgestorben sind. Jahr für Jahr sterben bestimmte Tierarten aufgrund sich verändernder Lebensbedingungen auf der Erde aus. Und der biblische Bericht von der Sintflut ist eine absolut schlüssige Erklärung, zum einen dafür, dass es überhaupt so viele versteinerte Fossilien gibt. Da kommen wir aber noch zum späteren Zeitpunkt drauf. Sehr interessantes Thema. Und zum anderen ist es auch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass sich die Lebensbedingungen auf diesem Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt drastisch verändert haben. Und das ist eine ganz gute Erklärung dafür, warum sehr viele Lebensformen ausgestorben sind, die es heute nicht mehr gibt in dieser Form. Also man muss das nicht man kommt nicht nur durch das Denkmodell der Evolution auf die Lösung, sondern auch viel einfacher.
Also eigentlich logisches Denken, so fast.
Würde ich schon sagen, ja. Mhm. Genau, aber das wird noch sehr interessant, wenn wir später zur Sintflut kommen.
Okay.
Ich würde mal ein bisschen was zur Evolutionstheorie an sich erzählen.
Ja, hau raus.
Das lernen zwar die meisten Leute in der Schule, aber wer weiß, ist ja bei dem einen oder anderen vielleicht auch schon eine Zeit lang her. Und zwar geht diese Theorie auf den Naturforscher Charles Darwin zurück, der im 19. Jahrhundert gelebt hat. Und auf einer Forschungsreise ist dem unter anderem aufgefallen, dass auf den Galapagos-Inseln Schildkrötenarten leben, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Und außerdem gibt es da Finken, also Vögel, die ihren Artgenossen auf dem Festland zwar sehr, sehr ähnlich sind, also es sind definitiv die gleichen Vögel, es sind Finken, aber die auf den Galapagos-Inseln, die haben einen anders geformten Schnabel. Und zwar auf eine Art und Weise geformt, der speziell auf die Aufnahme von der auf diesen Inseln auffindbaren Nahrung abgestimmt ist. Also ihr Schnabel ist genau so geformt, dass sie die Art Nahrung, die es dort auf diesen Inseln gibt, besser aufnehmen können als andere Finkenarten. Und unter anderem aufgrund dieser Beobachtungen, jetzt natürlich ein bisschen gekürzt, hat dieser Charles Darwin dann sein Buch geschrieben, Die Entstehung der Arten. Und in dem Buch hat er folgende Theorie erklärt. Alle Lebewesen, die wir kennen auf der Erde, erblicken ja manchmal mit zufälligen Mutationen das Licht der Welt, die vorher keiner vorhersehen kann, also irgendwelche Veränderungen. Das heißt, sie haben irgendwelche Eigenschaften, die ihre Artgenossen nicht haben. Beispiel, es gibt Menschen, die 6 oder sogar 7 Finger haben, kann man googeln. Oder Tiere mit 2 Köpfen oder Enten mit 4 Beinen. Alles, wie gesagt, auf Google mit Foto und Video nachzuschauen. Das sind Mutationen im Erbgut, die sich zufällig ergeben und die dann neue Eigenschaften bei Lebewesen hervorrufen. Übrigens aufgrund dieser, fällt mir gerade spontan ein, aufgrund diesem Umstand ist diese Filmreihe X-Men entstanden. Ja, da gibt es ja auch die Mutanten.
Ja, richtig.
Und dem Darwin, seine Evolutionstheorie sagt jetzt, ganz grob zusammengefasst, dass alles Leben mal mit ganz primitiven Einzellern begonnen haben muss. Also nach dem Urknall damals hat es nur die primitivste Form von Lebewesen gegeben, die es gibt, Einzeller. Und manche dieser Lebewesen hatten dann eben zufällige Mutationen, also irgendwelche neuen Eigenschaften. Und wenn die dann zufällig so gut waren, dass sie ihren Artgenossen überlegen geworden sind, dann haben sich eben diese Exemplare besser und schneller fortpflanzen können und haben die anderen damit verdrängt. Und so hätte sich das Leben auf der Erde Stück für Stück über Jahre, Milliarden hinweg immer weiter und höher entwickelt. klingt jetzt wahnsinnig abstrakt, aber nochmal zur Verdeutlichung ein Beispiel. Die Evolution sagt, die primitiven einzelligen Lebewesen haben ursprünglich im Wasser gelebt und konnten an Land damals noch gar nicht überleben, eben wie Fische. Aber irgendeins dieser Lebewesen kam durch eine zufällige Mutation dann mal mit der Eigenschaften zur Welt auch an Land überleben zu können. Dadurch hat sich dieses Exemplar dann auch im Gegensatz zu seinen Artgenossen auch an Land Nahrung suchen können, hat sich deswegen besser entwickelt, hat sich besser fortpflanzen können und seine Nachkommen haben sozusagen diese Eigenschaft dann vererbt bekommen. Und so ging es immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis irgendwann mal eine zufällige Mutation im Erbgut das Fliegen ermöglicht hat. Und dann sind Lebewesen in der Luft entstanden und so weiter und so fort. Googelt mal nach, diesen Prozess, den ich hier gerade versuche in laienhaften Worten zu schildern, heißt im Wissenschaftsdeutsch natürliche Selektion, was so viel bedeutet wie nur die Besten und nur die Stärksten überleben. Und ganz wichtig noch, auch zum Verständnis für was, was ich später noch sagen will, nach dieser Theorie bilden sich im Laufe der Jahrmillionen auch Organe zurück, die nicht mehr benötigt werden. Also zum Beispiel hat man lange Zeit geglaubt, dass der Blinddarm, den ja jeder Mensch noch hat, der aber keine wirkliche Funktion erfüllen soll angeblich, ein zurückentwickeltes Überbleibsel wäre aus Zeiten, in denen wir Menschen bzw. unsere Vorfahren noch das Gras auf der Weide gefressen haben. Und für die Verdauung von dem Gras wäre dann diese Art Darm damals notwendig gewesen. Mhm. Aber nachdem Menschen jetzt schon seit langer, langer Zeit kein Gras mehr fressen, hätte sich dieses Organ eben zurückgebildet. Oder vielleicht ein noch verbreiteteres Beispiel, wir haben ja kein Fell, weil wir Menschen nun mal seit vielen Tausenden von Jahren Klamotten machen und anziehen. Und deswegen hat die Evolution quasi gecheckt, die brauchen kein Fell mehr, die machen sich selber eins. Und deswegen gibt es das nicht mehr.
Also gibt es Widersprüche in der Evolution?
Definitiv einige.
Gut, da hören wir nächste Woche mehr davon. Danke Michael für diese Woche.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Mensch Michael, du, mir ist wieder was passiert am Sonntag. Ich habe Lobpreis geleitet.
Okay.
Also sagen wir mal, bevor ich Lobpreis geleitet habe, muss man sich erst einstellen.
Ja.
Und der gute Lobpreisleiter gibt seine Lieder weiter.
An die Techniker.
An die Techniker, dass die quasi dem Projektor bedienen können mit den richtigen Liedern.
Richtig, das ist so, ja genau.
Ein unprofessioneller Lobpreisleiter wie ich, der ruft jetzt kurz einmal leger durchs Mikrofon. Mhm.
Was nicht immer gut ankommt bei den Technikern, vermutlich, aber ja, meistens ist es ja wurscht.
Richtig, meistens ist es wurscht, aber wir haben ja auch noch eine Church Tools.
Ah.
Das ist natürlich, oh, das ist auch kein Sponsor, gell? Also wir machen jetzt da keine Werbung, aber
schon gut.
Habe ich durchgerufen durchs Mikrofon und haben auch gedacht, die werden schon aufpassen, wenn nicht, sind sie selber schuld. Dann, 5 Minuten nach Gottesdienstbeginn, quasi da, wo der Countdown laufen sollte, der aber nicht läuft bei uns.
Ja. Oh ja, manchmal.
Ja, manchmal, okay.
Da, aber interessiert übrigens keine, ne? Hast du schon mal gemerkt?
Da haben wir die Woche was rausgebracht darüber. Ja, es interessiert keinen.
Ah.
Aber ist okay. Auf jeden Fall stand dann unser Pastor am Technikteam. Und hat, sage ich mal, in seiner engelsgleichen Stimme zu mir rübergerufen.
Steve, sag mal, wofür sind die Lieder?
So ungefähr redet er.
Ja, ja.
Und dann habe ich ihm gesagt, weil der Tonfall hat mir nicht gefallen, der hat nämlich sonst noch eine schönere Stimme.
Ja.
Habe ich ihm gesagt, du, die haben's schon.
Aber und hatten sie nicht.
Hatten sie nicht. Und so,
nein, das machen wir professionell.
Und so weiter. Und dann war ich ein wenig genervt, habe den Techniker hergeholt, der hat ein Foto machen dürfen von meiner Liederliste. Das ist ja auch schon mal eine Ehre. Und dann habe ich angefangen zu spielen. Und dann habe ich mir während dem Lobpreis gedacht, sollten wir es gleich eskalieren lassen oder erst nach dem Gottesdienst? Michi, was hättest denn du jetzt an meiner Stelle gemacht?
Also natürlich hätte ich es nach dem Gottesdienst gemacht oder vielleicht auch gar nicht, um des Lebensfriedens willen.
Mhm.
Aber eigentlich, muss ich ehrlich sagen, hätte ich da schon auch einmal so das Bedürfnis, das einfach mal so eskalieren zu lassen. Vor allen Leuten. Aber das ist ja fast so, wie wenn du da jemanden an der Gurgel backst und Schläge androhst. Das war auch schon mal in einem Podcast. Das kann ich schon auch. Aber das wäre eigentlich müsste man mal so richtig, ja, einfach mal streiten, weil, warum nicht?
Ja, klar, hallo.
Das sind Menschen, man kann man doch nicht immer nur da hier sagen, Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, das heißt es nicht auch heiliger Streit? Nee, heiliger Krieg.
Heiliger Zorn sogar.
Heiliger Zorn.
Mensch, dann wird es auch ein heiliger Krieg. Ja, das heilige Krieg, das war wieder...
Das war was anderes.
Das war die Kreuzzüge, glaube ich, oder sowas.
Was ich schon mal gemacht habe, während einem Lobpreis, da habe ich ja mal eskalieren lassen, das war gar nicht bei uns in der Gemeinde, sondern in Nürnberg irgendwo. Da habe ich gemerkt, dass das Team nicht so harmoniert. Und da haben wir, ich glaube, 5 Lieder gespielt, mitten im Set quasi, vor 20 Lieder. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ey, so eine scheiß Band. Habe mal Gitarre ausgestöpselt und bin heimgefahren.
Okay.
Und da habe ich es eiskalt eskalieren lassen.
Ja. Aber man muss natürlich sagen, Steve, auch Gemeinde ist ja Abbild der Gesellschaft irgendwie. Das ist ja auch gut so. Das sind halt nicht nur die Sanftmütigen und was weiß ich was. Ja?
So wie wir.
Und Barmherzigen, so wie wir, die keiner Fliege was zuleide tun.
Mhm.
So gut wie nie.
Ja.
Sondern da sind halt auch immer irgendwie Choleriker drin. Die dann, die müssen es halt immer rauslassen. Und wenn, ja.
Oder Hypergeistige, die halt vor Einhörner und Promille.
Ja, das sind eigentlich für mich manchmal die Schwierigsten, ne? Die dann mir auch salbungsvoll erzählen, warum sie sich das jetzt nicht vorstellen können, dass sie 50-50 sicher sind, dass es Gott existiert und wie man sowas nur sagen kann, dumm wie man ist. Und das sind manchmal ein bisschen die Schwierigsten.
Das stimmt, aber ich finde noch schwieriger fast die, die alles wissen.
Ah, ja.
Den brauchst du nämlich gar nichts sagen und die wissen schon alles, aber dann quasi, wenn es drauf ankommt, dann wissen sie auch nicht, was
die,
zu tun
und
ist.
Und dir aber dauernd erzählen wollen, was du zu tun hast und richtig, was professionell ist.
Und meistens sitzen die am Beamer und verkacken den Ton und den Videofilm.
Das stimmt auch, ja.
Und dann gibt es halt noch so Aggressive, ne? Also da gehöre ich manchmal dazu, zu aggressiv. Du ja auch, Michi, wie du den gegen die Wand drückt hast. Ja. Da habe ich ja gemeint. Da
gelegentlich muss es mal sein.
Ja, und die Aggressiven haben aber quasi für sich den Vorteil, da traut sich keiner so wirklich, die was wirklich zu fordern.
Vor allen Dingen nicht vorm Gottesdienst.
Ja,
vor allem. Weil man es da nicht eskalieren lassen will, ne?
Richtig.
Weil das ist ja irgendwie blöd, wenn man dann mit so einem... Das Dumme ist nur... Der Aggressive, der ist dann vollkommen entspannt, weil er ja alles, passt ja alles. Und du selber bist total gestresst und genervt und bittest Gott um Vergebung und tust Buße, weil du schlechte Gedanken hast und beim Lobpreis irgendwie und sagst, da drüben wäre ein guter Platz, damit sich einmal der Boden öffnet und da jemand versinkt. Oder beim Freiluftgottesdienst lass doch den Vogel mal auf den da drüben kacken. Im Namen Jesus. Und dann hast du schon wieder ein schlechtes Gewissen. Ne? Das Problem hat der Aggressive nicht.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
So, wir sind diese Wochen zu zweit, hi Elida.
Hallo.
Du hörst dich gerade auf dem Ohr, stimmt, ne? Ja. Normalerweise hört man dich sonst nicht auf dem Ohr. Aber mir ist aufgefallen, du bist manchmal zu laut.
Ich bin laut. Ich bin eine laute Person, ne?
Eine laute Persönlichkeit.
Genau, so ist es. Deswegen muss ich jetzt halt ganz
flüstern. Also wir wollen die Woche ein bisschen was besprechen. Und zwar will ich damit einleiten, wir haben ein kanaanesisch-färöerisches, finnisches Paar.
What is kanaanesisch?
Kanaanesisch, aus Ghana. Der aber in den Ferienzeln aufgewachsen ist und eine Finnin geheiratet hat. Mhm. Und der hat uns, oder sie hat uns am Sonntag vor einer Woche...
Nee, Sonntag vor ein paar Tagen.
Ja, das ist ja fast für der Woche her. sie hat gefragt, wie es so ist mit dem Kind. Also wie unsere Beziehung
für uns
ist mit dem Kind. Und ich fand diese Frage sehr interessant. Mhm. Wie findest du das denn, wenn Freunde manchmal... Fragen, wie es in deiner Ehe ausschaut, Elida. Findest du es gut? Findest du es schlecht?
Ich mag die Fragen. Aber Leute fragen eigentlich solche Fragen eigentlich. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Wie ist es mit dem Baby? Aber wie geht's euch in eurer Ehe? Das ist sehr, sehr selten. Ich liebe tiefe, krasse, persönliche Fragen. Aber ich weiß, dass Menschen mögen das. Also ich frage auch manchmal Leute und sind dann überfordert mit meinen Fragen. Aber ich frage Leute...
Mhm.
Die sind überfordert, aber eigentlich will ich gefragt werden.
Ja.
Ja. Weil ich will die ganze Zeit reden über tiefe Sachen. Die Nein, Spaß.
Die ganze Zeit.
Nein.
Also ich fand es auch sehr interessant, weil es, also tatsächlich solche Fragen fast nie kommen, weil man, glaube ich, immer auf so einem neutralen, oberflächlichen Level bleiben will. Und
so small, wie geht's euch? Wie geht's dir denn?
Und was haben wir denen denn geantwortet? Wollen wir das sagen oder wollen wir auch oberflächlich bleiben?
Ich weiß gar nicht. Wir haben doch gesagt, weil du hast dich doch geäußert hier bei mir. Und du hast gesagt, du fühlst dich nicht so, du fühlst dich nicht so geliebt oder so.
Na,
oder wie heißt es
nicht schon geliebt, so? Aber du zeigst es nicht so.
Genau,
ich weil bin wir nicht beide nicht so physisch sind.
Genau.
Aber ich anscheinend der physischere von uns beiden nicht physisch.
Aber interessant, schau mal.
Ja.
Du willst, dass ich dich so kuschel und so. Aber dann manchmal hast du das. Ich hör auch fast wieder an. Das ist interessant, ne?
Ja.
It's such a mystery. I never know what is right or what is wrong. One day you're like this, one day you're like that.
Ist trotzdem ein deutscher Podcast, der Lieder.
Ah ja, stimmt.
Aber ja, da hast du recht. Aber wenn ich es brauche, dann sage ich es dir quasi. Streichen wir mal über den Buckel und hauen wir mal zweimal drauf, dann passt es wieder. Genau, ich habe auch gemerkt übrigens beim Podcast, ich fränkel sehr. Ich schaue mal, dass ich mehr Hochdeutsch rede.
Bitte,
auf jeden
bitte.
Fall kommen wir jetzt mal zum Thema nach einer dreiminütigen Einleitung.
Mhm.
Einleitung, Entschuldigung. Hast du heute 10 Tipps?
Ich habe was auf Facebook gesehen.
Ja, erzähl mal.
Nee, das war nur so, ich sag's erst einmal auf Englisch.
Ja.
Das ist so, what's it called? Ich bin in einer Gruppe und das, jetzt haben sie so ein Headline gemacht. 10 Tips to stay madly in love with your spouse.
Okay.
Das ist auf Deutsch.
10 Tipps, wie man richtig verliebt oder immer noch eigentlich verliebt.
To stay, ja?
Ja, dass man in der Liebe bleibt.
Und verrückt, madly.
Verrückt in der Liebe bleibt. Wir wollen diese 10 Punkte mal mit euch durchgehen, beziehungsweise wir zwei gehen die mal durch. Und unsere jahrelange Erfahrung als Ehepaar.
Jahrelang, 7 Jahre, by the way.
Ja, also wir sind keine Experten und wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast kennt, der weiß auch, dass wir das immer wieder betonen. Wir sind keine Experten, nee. Aber wir mögen es einfach
offen.
Zu teilen. Ja. Offen, falls ihr uns mal buchen wollt,
okay.
Für offene Gespräche. Nein, Spaß. Okay, dann sag doch du mal
also,
den ersten Punkt.
Erster Punkt ist du hast auf Deutsch geschrieben.
Ja.
Das lohnt sich nicht, wenn ich Englisch sage.
Okay, sei liebevoll.
Genau, und da war ein Beispiel zum Beispiel.
Ja.
Wenn man heimkommt von der Arbeit,
mhm.
also zum Beispiel bei uns, wenn ich daheim bin,
mhm.
dann kommst du heim, du bist fix und fertig und müde, bist einfach am Sofa, schaust in dein Handy, das war's. Und hier ist es wichtig, auch so, wenn man heimkommt, dass man einander begrüßt.
Mhm.
Hallo, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Aber die Männer haben... Die fragen, wie geht's dir? Die haben vielleicht Angst, dass die Frauen dann zu viel reden und haben die keine Ruhe mehr.
Vielleicht. Also wenn man das so limitieren könnte mit einem Stopp-Knopf,
das geht nicht.
Wäre es wahrscheinlich das gut. Aber es ist ja nicht nur von der Arbeit. Also liebevoll ist ja,
ja, ja
allgemein
so. Das war nur ein Beispiel. Also sei liebevoll.
Ist auch schon mit dem Umgang, also mit dem Tonumgang.
Mhm.
So, wenn man da zum Beispiel... was fällt mir jetzt da aktuell ein?
Ja, heute im Auto, wo ich schlecht drauf war...
Ja, ich bin eigentlich das Unschuldslamm hier in dieser Ehe. Nee, aber
heute war ich schlecht drauf.
Man hat manchmal auch einen Ton. Also,
ja, das stimmt.
Also mir ist es auch aufgefallen, das habe ich dir auch irgendwann mal gesagt, dass es mir leid tut. Vielleicht ist es meistens ein Männerproblem, dass Männer manchmal herablassender zu ihrer Frau reden.
Mhm.
Also wie, nicht wie, dass sie dumm wäre, aber halt irgendwie Sachen nicht wirklich durchdenkt.
Mhm.
Und das kann ja auch schon sehr unliebevoll sein, wenn man dann sagt, ja, hab ich dir doch gesagt, dass du das und das nicht machen sollst. Oder wie oft habe ich dir schon gesagt?
Mm.
Oder nicht?
Ja.
Wer mehr über Liebe wissen will, kann in der Bibel aufschlagen, weil wir sind ja auch ein christlicher Podcast.
Das stimmt.
Wo steht das, Elida? Im 1. Korinther.
1. Corinthians 13.
Ja.
Oh,
1. Korinther 13. Ist beschrieben, was Liebe alles ist. Und wenn das schon der erste Punkt ist, sei liebend, dann kann man sich das schon mal anschauen, was Liebe alles ist.
Liebe ist echt nicht einfach. Das ist sehr Selbstlosigkeit.
Selbstlos.
Selbstlos.
Willst du es lesen?
Jetzt habe ich meine Bibel doch da irgendwie schon gefunden. 1. Korinther, oder?
1. Korinther 13.
Eins, ich sage eins.
Sag mal eins.
Liebe ist geduldig, Liebe ist gutmütig, heißt es so?
Ja.
Kind. Es ist nicht eifersüchtig. Sie. Es gibt nicht an. Sie gibt nicht an. Sie ist nicht stolz. Ist nicht selbst self-seeking.
Sucht nicht ihr eigenes.
Does not dishonor others. Ist nicht
unehrenhaft.
Unehrenhaft. Is not easily angered.
Not dishonor others ist eigentlich andere nicht bloßstellen.
Viele Sachen. It always protects, also immer protecten.
Schützt.
Protecten.
Ich glaube auf Deutsch ist es, sie bläht sich nicht auf.
Und sie vertraut immer, hofft immer und ja, ich kann das nicht übersetzen, aber ja.
Was würdest du denn raten, jemanden, der einen unliebevollen Partner hat? Soll man gleich mal hingehen und sagen, ey, du bist schon sehr unliebevoll, mein lieber Ehemann oder Ehefrau?
Also man fängt immer an mit Ich-Botschaft. Ich fühle mich nicht liebenswert, wenn du so und so, oder ich fühle mich... Fühl mich scheiße. Nein, ja, es ist nein, aber nie so du. Aber wenn man einen unliebenvollen Partner hat, dann muss man schon sagen, nicht alles runter schlucken und just pretend everything is fine.
Aber meinst du, je mehr ich ihm Liebe zeige, desto mehr würde er das versuchen, auch so zu machen?
Wie bitte?
Je mehr Liebe er zeigt, also du sitzt gegenüber von mir, ne?
Ja. Yeah.
Und du hörst gerade. Okay, je mehr Liebe er zeigt.
Er?
Also wenn du jetzt unliebevoll wärst und ich zeige dir ganz viel Liebe, würde es nicht dich dazu anreizen, auch liebender zu werden?
Vielleicht doch, ja. Aber das nervt mich auch manchmal, wenn du so liebevoll bist und ich habe jetzt einen Hasstag.
Okay.
Nee, eigentlich ist es gut, weil dann irgendwann komme ich runter. Und wenn du auch so einen Hasstag hast, dann geht es gar nicht.
Dann ist Hater. Okay, wir... schließen mit dem ab, bevor wir ins nächste Thema gehen.
Sei liebevoll.
Und zwar ist auch ein guter Buchtipp, Liebewagen ist ein sehr gutes Buch.
Von wem?
Weiß ich nicht, aber es hat zu tun mit dieser christliche Film.
Fireproof.
Fireproof. Ich weiß nicht, ob er auf Deutsch auch so heißt.
Ah, the movie.
Wahrscheinlich resistent gegen das Feuer oder so. Okay, dann sag mir doch noch den zweiten Tipp, bevor wir...
Genau. Auf Deutsch kannst du sagen, weil ich hab's
auf Deutsch sag's, ich zeig Dankbarkeit.
Nicht sei dankbar, zeig Dankbarkeit. Großer Unterschied.
Was sagt denn da dein tolles Bild,
das du hast?
Was ich noch bis dahin sagen muss, ist, also du bist eine sehr dankbare Person, muss ich sagen.
Echt?
Ja.
Gut.
Meistens, außer ich schaue Cartoons und dann hältst du mir vor,
boah, wie scheiße Cartoons sind. Boah, das ist so nervig, wenn du die Scheiße. Ja, egal. Also, sei Dankbarkeit ist immer deinem Partner danken für seine oder ihre Rolle oder Aufgaben. Im Haushalt oder mit Kindern oder in der Arbeit.
Ja.
Ja, ich sag ab und zu, danke Steve, dass du arbeiten gehst.
Das stimmt.
Dass ich daheim sein kann.
Und ich die dicken Kohlen schaffe.
Und dass du Geld verdienst, danke.
Ja.
Das ist wichtig.
Also bedankst dich auch für ganz viele Sachen, wie zum Beispiel, also so Standardsachen.
Echt?
Wo ich mir dann manchmal denke, so, da muss man sich jetzt eigentlich nicht bedanken.
Eigentlich schon, ne?
Und dann fühle ich mich aber schlecht, weil ich mich nicht für diese Sachen bei dir bedanke.
Aber du bist besser geworden.
Ja, was auch bei Dankbarkeit ganz gut ist, man fokussiert sich nicht unbedingt auf die Fehler eines anderen, sondern quasi fokussiert sich auf das, was er gemacht hat und was er gut kann. Ist auch ein positiver psychologischer Effekt. Richtig, Elida? Ja, stimmt schon, ne? Da fokussiert man sich schon drauf. Okay, hast du noch was zur Dankbarkeit?
Dankbarkeit ist... Boah, aber das Leben ohne Dankbarkeit ist so ein bitteres, unschönes Leben. Deswegen finde ich, wenn man dankbar ist, auch so mit Gott, für Basic Stuff, für Gesundheit, für Haus, für, oder, wie heißt es, Roof over my head. ja. ein Bett zu schlafen.
Mhm. Aber gut, aber das gehst du jetzt nicht zu deinem Ehemann und sagst dann,
nee, dass du jetzt habe ich gesagt, bist. Mit Gott zum Beispiel, ne?
Ja, wir sind ja hier.
Ja, okay, okay. Und mit Ehemann ist auch, ja, genau, dass man immer, weil das ist so Wertschätzung, finde ich.
Mhm.
Und wenn jemand sich bedankt bei mir, fühle ich mich wertgeschätzt. So, ja, du hast es gesehen, die Kleinigkeit, die ich gemacht habe, wow.
Mhm.
Wow.
Also was ich auch interessant finde, dass in den Psalmen steht, dass man mit Dankbarkeit in Gottes Vorhöfe kommen soll.
Mhm.
Und dann quasi, so fängt quasi Gott preisen an. Oder so. Also behaupte ich jetzt mal, alle Theologen steinigen mich jetzt wahrscheinlich, aber Gott sagt, komm in meine Vorhöfe mit Dankbarkeit.
Und auch, was wir in der Bibelschule gelernt haben, was ich mitgenommen habe, war, weil oft, wenn wir zu Gott beten, dann ist, oh Gott, hilf mir, das und das, bla bla bla, bla bla bla. Aber dann in der Bibelschule haben wir gesagt, fang nie ein. Also du kannst schon beten, wie du willst, aber es ist viel einfacher, mit Dankbarkeit zu anfangen. Und dann hat er auch als Tipp, nimm einen Psalm und benutze es auch als ein Gebet und aber fang immer an mit Dankbarkeit. Dank einfach Gott für alles, was er ist und was er macht, gemacht hat.
Ja, und also das, dass wir jetzt die Kurve wieder kommen zur Ehe.
Genau, Ehe.
Ist auch, dass quasi diese Dankbarkeit zu Gott quasi seine Größe zeigt und das, was er kann.
Mhm.
Also kann er eigentlich alles, aber quasi auch das, was er gerade in deinem Leben getan hat. Und wenn du quasi Dankbarkeit zeigst in deinem Partner, seinem Leben, dann zeigt dir das gleichzeitig auch die Größe, was er kann.
Hm,
und nicht, stimmt. wie klein er ist.
Ja.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Olli Bagno. Hi Olli.
Hi, wie geht's, Steve?
Sehr gut. Und neben mir hockt Pancho V. Wer bist du denn?
Hallo, ja, Pancho V ist mein Name. Komme aus Aschaffenburg. Kenne den Olli schon sehr viele Jahre. Und ja, haben uns heute spontan getroffen und
er wusste nichts von seinem Glück.
Ich wusste nichts von meinem Glück. Und mal schauen, was so auf uns zukommt heute.
Okay, wir fangen an mit der ersten Frage, Olli. Was wolltest du denn von Kindheit auf werden?
Also mein großer Kindheitstraum war Fußballer, ne?
Mhm.
Deswegen, ich habe in Nilkheim angefangen, Fußball zu spielen. Dann hier Viktoria Aschaffenburg ist der größte Verein hier.
Mhm.
Früher in besseren Zeiten mal zweite Bundesliga gespielt und in der Jugend war ich auch richtig gut, also richtig, richtig gut, hat man mir gesagt.
Mhm.
Und Auswahlmannschaften durchlaufen und so. Und irgendwann kamen halt Frauen, Drogen und
und Musik.
Nee, Musik, genau. Nee, aber irgendwann kam tatsächlich die Musik und die fehlende Disziplin. Und deswegen bin ich Musiker geworden. Aber ich hätte tatsächlich, wäre ich fast Profifußballer geworden.
Okay.
Ja.
Hast du irgendwas gelernt? Also einen normalen Beruf?
Nee, mache ich jetzt nebenbei. Ich studiere jetzt gerade noch nebenbei Sportmanagement in Remagen.
Ah, okay.
Und ich habe halt damals habe ich Abitur gemacht ne, und danach aber sofort Musik.
Okay.
Ja.
Und du hast ihn immer mit begleitet?
Ja, es war ja so, dass wir damals eine Band hatten in Aschaffenburg, Schwarzer Humor.
Mhm.
Und,
da war ich sogar Vorgruppe.
Und wir damals oft im Jugendhaus auch rumgehangen haben. Und der Olli war ja da auch immer vor Ort. Hat sich so mehr also auf Tanzen erstmal so fokussiert. Bin immer bewundert mit seinen Steps, die er dann immer drauf hat. Er war ja so Bobby Brown-mäßig unterwegs. Und
okay. Danke, dass er mich hier so wegdisst. Das sind diese schwarzen Geheimnisse, die eigentlich keiner wissen
Ach,
sollte.
Quatsch, kennt doch jeder, glaube ich. Wie hieß der früher? Maximale Lautstärke.
Maximale Lautstärke,
genau,
ja.
Genau, mit Fabian, ne?
Ja.
Ja, genau. Ja, und damals waren wir halt oft auch Tour gewesen, auch Nürnberg und Bamberg, so die Region. Und, waren
wie hieß der DJ aus Bamberg?
DJ Merrick hieß der.
Liebe Grüße, der kommt ja auch bei euch aus der Gegend.
DJ ja, Merrick, wahrscheinlich, ja. Ich kenne ihn jetzt nicht, ja. Aber bestimmt.
Ja, ja. Und dadurch haben wir halt immer die Connection gehabt und Olli ist auch öfters mit uns aufgetreten.
Ja. Okay. Ja. Wie kam denn dann dein Weg zur Musik? Also weil, ja... Wie hat denn das angefangen?
Das kam hier durch das Jugendhaus in Aschaffenburg, was ein sehr geiles Jugendhaus war. Grüße an Werner und Mike Sommer. Das waren so damals so die Jugendbeauftragten, die wirklich sau viel gemacht haben für uns. Und das war schon, Aschaffenburg war schon ein bisschen Ghetto, muss ich sagen. So auch, war wirklich so, Mann.
Mhm.
Sehr viele so unsere, sagen wir mal so die Generation der älteren Brüder von uns, hatten dann viel mit Heroin und so zu tun und waren richtig kaputt. Und wir hatten so ein bisschen Glück mit unserer Generation und haben dann Hip-Hop entdeckt im Jugendhaus. Und dann kam dann eins zum anderen, Rappen und ich konnte mich dann auch sehr, sehr gut mit diesen schwarzen Rappern identifizieren. Vorher habe ich Heavy Metal krasserweise gehört. Deswegen okay. fand ich auch dein T-Shirt eben so geil.
Ja, danke.
POD. Grüße an POD, vielleicht lernt ihr auch mal kennen. Korn durfte ich kennenlernen, witzigerweise.
Okay.
Auch eine Bands meiner Jugend.
Ja.
Ja, und dann Breakdance kam dann, Graffiti und das gab es dann alles im Jugendhaus. Und naja, wir haben uns dann irgendwann für Rappen entschieden. So, da gab es auch ein paar größere Vorbilder von uns, so Joby und Pimello und so Leute. Und das waren ja so ein bisschen so die, zu denen wir aufgeschaut haben und dann... Kann
also,
das so.
Also war das dann schon da, wo Rap in Deutschland schon ein bisschen sich etabliert hat? Oder?
Nee.
Das also du warst so, auch mit einem.
Das war davor. Wir haben auch also ich habe angefangen, Englisch zu rappen. Bei dir weiß ich gar nicht.
Ja, wir haben auch angefangen erstmal mit Englisch, so ja. ne, mit Lito, aber sind dann sehr schnell auf Deutsch, auf die deutsche ja. Schiene übergesprungen.
Genau.
Und warum Englisch? Also naja,
weil damals konnte man sich nicht vorstellen, dass Deutsch cool rappt. Dann irgendwann kamen die Fantastischen Vier und Torch und so, die so ein bisschen älter waren als wir und so. Und erstmal fand man das so wack. Erstmal fand man das scheiße so.
Ja.
Ne? Und dann hat man da aber irgendwann selber mal angefangen, Deutsch zu rappen, weil man sich da besser ausdrücken konnte. Und so kam das dann eins zum anderen.
Okay. Ja. Und was bedeutet Rap heute für dich eigentlich?
Boah, Rap ist mir super wichtig. Gerade jetzt, seit einem Jahr, ist es mir wieder mega wichtig. Vorher habe ich so sehr viel Wert auf Songwriting gelegt, meine letzten Platten. Und jetzt habe ich wieder Bock zu spitten. So. Gerade seit der letzten Savage-Platte, so, da hat mich total überrascht, dass die Leute so krass meine Parts wieder gefeiert haben. So meine Spitter-Parts, so Battle-Rap-Sachen. Und dann dachte ich so, okay, geil. Ja, dann spitte ich doch einfach mal wieder. Und jetzt habe ich so krasse Dinger fürs neue Album gemacht. Das wird mit Abstand mein krasses Album jetzt.
Okay.
Wirklich.
Und wie bist du zu diesen Kontakten eigentlich gekommen? Weil ich weiß nicht, ob das angefangen hat mit Zeichen der Zeit, mit Xavier Naidoo oder sowas. Nee,
war noch viel früher so.
Weil du hast ja Kontakt, also wenn man Oli Banjo hört, dann ist er zeitgleich irgendwie Kool Savas, ist Xavier Naidoo, Sammy Deluxe und sowas mit dabei. Wie kommt man denn an solche Leute aus Aschaffenburg?
Boah, das kam. Also ich bin ja dann nach Köln gezogen, ne? Ich habe da Headrush kennengelernt, beziehungsweise ich bin da mit Fabian einfach zu Headrush gefahren nach Düsseldorf, hab den mein Demo-Tape aufgezwungen. Und der Roman fand das der Hammer und dann hat er meine erste Platte produziert, in Düsseldorf noch, und ich bin nach Köln gezogen und da sind wir mit der ersten Single, sind wir dann sofort in der Juice, kennst du die Juice?
Ja.
Sind wir sofort Platte des Monats geworden, einen brutalen Hype und wer ist das und hin und her und dann kam das so, Xavier, bei dem war ich übrigens letzte Woche, liebe Grüße, haben wir auch zwei Sachen aufgenommen. Den habe ich auf irgendeinem Konzert im Palladium oder E-Werk in Köln. Entweder E-Werk oder Palladium habe ich den kennengelernt. Hat er mir Props gegeben. Ich so, wow, krass, Xavier Naidoo kennt meine Musik, wie geil. Und Savas habe ich in der Butch Cup kennengelernt in Frankfurt. Ja. Auf dem Azad-Konzert, glaube ich, war das. Und der hat mir auch Props gegeben, hat gesagt, ich soll nach Berlin kommen, ihn besuchen und so. Und so kam da eins zum anderen. Und mittlerweile sind wir befreundet seit langen Jahren.
Okay. Vielen Jahren. Ja. Sehr cool. Ab wann dachtest du denn, jetzt bin ich Fame, Alter, jetzt?
So richtig Fame dachte ich so, seit mein Video auf MTV lief, so sag ich mal. TRL und Viva, damals gab es noch Viva und so. Und da lief es auf Rotation und dann habe ich auch so festgestellt, dass die Leute auf der Straße mich erkennen und so. Okay. Und da dachte ich, okay, das ist ganz cool.
Ist es heute noch so?
Ja. Teilweise schon, aber es ist anders. Das heißt, die Leute sind ein bisschen älter geworden. Das heißt, manchmal guckt so einer, ich sitze im Café und mich guckt einer die ganze Zeit an. Ich denke so, was ist da los? Will er mich stalken oder was geht ab? Und dann gehe ich und dann kommt er ganz kurz an den Tisch und sagt, ey, ich will kein Foto machen. So, ich wollte dir nur sagen, ich höre deine Musik seit 10 Jahren. Übergeil. So ist es eher so.
Okay. Ne?
So. Okay, ich war jetzt letzte Woche mit Mike beim Dönerladen, dann kam ein Besoffener und hat uns voll gequatscht. Das passiert auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie so wie bei, sagen wir mal, so diesen neuen Trap-Rappern, die müssen wahrscheinlich dann mit schreienden Teenies zu tun haben. Die ganz Jungen, die kennen mich gar nicht mehr. Die ganz jungen Kids, sag ich mal. Ne?
Weil ich merke das auch, Leute, denen ich gesagt habe, dass ich mit dir ein Interview mache, entweder kannten die dich gar nicht oder die waren deine größten Fans. Also es gab nicht so ein Zwischending wirklich bei dir.
Genau.
Also, genau. Woran misst du denn deinen Erfolg? Also, kann man das irgendwie bei dir messen?
Das ist schwer zu sagen, ne? Woran messe ich meinen Erfolg? Also ich messe meinen Erfolg so die letzten 3 Wochen im Studio, wenn ich Rhymes geschrieben habe, wo ich sage, okay, Ich ficke alle, Alter. Mhm. Boah, keiner kann so gut rappen wie ich. Mhm. Im christlichen Interview darf ich nicht fick sagen. Entschuldigung.
Das ist authentisch. Wenn du so redest im Ghetto, dann darfst du.
Manchmal sitze ich bei Battle-Raps da wirklich, jetzt kein Scheiß, und sage, oh Herr, kann ich das Wort benutzen? Geht das?
Da kommen wir später. Nee,
später da wirklich ganz kurz für.
Ja.
Und dann entweder ja oder nein. Ich lasse es dann auch weg. Wenn ich das Gefühl habe, so, oh, mein Gewissen sagt, nee, das ist nicht cool, mhm, dann lasse ich das weg. Was ich früher nicht gemacht habe. Früher habe ich einfach auch ganz viel Unsinn gerappt, so.
War da scheiße und pervers dabei?
Früher? Ja, genau, das würde ich heute natürlich nie wieder schreiben, sowas. Ne? Okay. Da denke ich auch manchmal, oh, was hat mich da geritten damals? Das ist ja Wahnsinn.
Das ist interessant, weil ich habe mir mal, also ich muss zugeben, ich kannte dich vorher nicht, bis ich immer, wenn ich Rhyme gehört habe, und dann dachte ich, ja, den kenne ich ja doch irgendwie.
Ja.
Und dann habe ich mir deine, was ist denn das, so ein Best-of-Album mit 40 Hits gekauft und mit meiner Frau durchgehört, und meine Frau ist sehr kritisch, also auch bei Moses Pelham, der ja fast gar nicht flucht. Und dann habe ich gesagt, hey, bitte mach's aus, es geht nicht.
Ey, echt, ja? Ja. Bei mir auch, ja? Ja, bei welchen Songs?
Ja, Scheiße und Pervers habe ich quasi ein bisschen provoziert.
Aber ganz ehrlich, seit 3-4 Alben fluche ich eigentlich gar nicht mehr, Mann.
Aber Motherfucker? Sagst du nicht?
Das ist doch kein nicht fluchen, Alter. Das ist doch
Alter, okay,
das ist, das ist nicht fluchen, Alter, finde ich.
Vielleicht sind wir zu gut aufgewachsen, keine Ahnung. Ja, aber jetzt bleiben wir mal bei dem Thema. Das heißt, würdest du jetzt sagen, du bereust es, dass du damals Lieder gemacht hast wie Scheiße und Perverse?
Nö, ich bereue gar nichts, Mann. Das hat zu mir gehört, und das gehört zu meinem Spektrum meiner Karriere. So, ich bereue überhaupt nichts. Der Herr kennt mein Herz, mhm, und ich weiß, dass ich viel Scheiße auch gerappt habe. So, das würde ich nicht mehr machen. Mhm. Einige Sachen spiele ich auch nicht mehr live.
Okay.
Zum Beispiel, es gibt auch eine Savas-Strophe, zum Beispiel, wenn wir die live rappen, dann lasse ich so diese schlimmen Worte gleich weg, wenn ich rappe. So. Weißt du, was ich meine? Gleich Pausen und so.
Okay.
Weißt du? Nee, aber der Herr kennt mich und der Herr kennt mein Herz und alles gut.
Mhm. Ja. Okay. Und neben Rap, also hast du ja auch noch Wunderkind gemacht.
Mhm.
Und das ist ja, was ist denn das eigentlich, Rap-Rock oder sowas? Kann es sein? Das
ist eine Rockplatte, Gitarrenplatte, ganz normal.
Ja?
Ja.
Ist das quasi, kann der Olli Banjo sich bei Wunderkind ausleben, was er so nicht kann als Rapper?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade was Songwritings angeht und Harmonien schreiben und so weiter. Und das ist schon toll. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. So.
Okay, ja. Wo liegt denn bei Wunderkind der Schwerpunkt?
Du meinst jetzt inhaltlich oder musikalisch?
Ja, musikalisch weiß man ja, da hast du ein Schlagzeug, eine E-Gitarre. Aber so inhaltlich, wo du sagst, okay, das setzt sich ab von Olli Banjo.
Ich hab sehr viel über Liebe geschrieben. Also das habe ich jetzt mit deiner Sprache auch und so, aber da habe ich wirklich sehr, sehr viel über emotionale Dinge und tiefe Sachen geschrieben. Mhm. Also da würde ich jetzt kein Battle-Rap schreiben oder sowas. Ja.
Okay.
Ja, also es unterscheidet sich schon.
Okay. Ja. Und wie seid ihr auf den Namen Wunderkind gekommen?
Boah, das ist eine gute Frage. Der Roman hat mich immer Wunderkind genannt, von meinem Talent her. So, ne? Und so kam das, glaube ich, durch Roman, und mit I war zu langweilig, und es gab von Wolfgang Job Wunderkind. Ja. Mhm. Seine Klamottenmarke hieß Wunderkind.
Ah, okay.
Und das war mit I, deswegen konnten wir das nicht machen, haben es mit Y einfach geschrieben.
Das ist natürlich clever.
Ja.
Kommt wieder Wunderkind, oder?
Ja, ich habe Bock, irgendwann mal wieder so eine Platte zu machen, aber jetzt kommt erstmal nur Rap.
Also es ist so nach Gefühlslage von dir dann.
Genau.
Okay, cool. Nächste Woche hören wir weiter von Olli Banjo. Danke, Olli.
Yeah.
Die Macht der Worte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal, und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Was? Ich habe mit Xavier einen Hammer-Song jetzt über Jesus geschrieben.
Ja?
Mhm. Für mein nächstes Album.
Dürfen wir wissen, wie der heißt.
Soll ich schon sagen?